Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Das Institut für Zeitgeschichte in München ist eine der wichtigsten geschichtswissenschaftlichen Institutionen in Deutschland. Eine, die maßgeblich die Auseinandersetzung, die Aufarbeitung der NS-Zeit vorangebracht hat. Die Gutachten zu den Auschwitz-Prozessen in den 1960er Jahren zum Beispiel, die stammten aus diesem Haus. Und zuletzt auch die kritische Gesamtausgabe von Hitlers Mein Kampf. Ein wichtiger Impulsgeber also. Einerseits. Andererseits ein Kind seiner Zeit. Altnazis forschten dort zum Nationalsozialismus, jüdische Historiker wurden ausgebremst. In der Geschichte des Münchner Instituts selbst kann man all die Ambivalenzen der deutschen Erinnerungspolitik, der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit verdichtet sehen. Vor 70 Jahren, im Mai 1949, nahm das IFZ in München seine Arbeit auf. Tobi Krone erzählt diese ambivalente Geschichte dieser geschichtswissenschaftlichen Institution.
Der Plattenbau in der Münchner Leonrothstraße ist zwar schon ziemlich in die Jahre gekommen, doch die Innensanierung geht voran. Andreas Wirsching empfängt einen in dem Institut, das er seit 2011 leitet.
Das Institut für Zeitgeschichte hat auf der einen Seite seit seiner Gründung ein Alleinstellungsmerkmal durch die Erforschung der NS-Geschichte, auch der Erforschung des Holocaust und allem dem, was damit zusammenhängt. Da ist das Institut auch mit seiner doppelten Aufgabe, Forschung und Archiv und Bibliothek bereitzustellen, weltweit der beste Ort zur Forschung. Das kann man, glaube ich, ohne Übertreibung sagen.
Wenn es heute einen Ort gibt, an dem kritisches Schriftmaterial aus den Jahren 1933 fortfolgende aufgearbeitet werden, seien es Ministerialakten wie die des Auswärtigen Amtes, sei es Archivmaterial von deutschen Mittelstandsunternehmen wie Dr. Oetker oder Flick, man vertraut der Expertise der Historiker aus München und inzwischen einer Filiale in Berlin. Auch die vielbeachtete, kommentierte Neuedition von Hitlers Bestseller Mein Kampf entstammt dem IFZ. Ebenso wie die Entscheidung, 2013 ein Zentrum für Holocaust-Studien zu gründen, um noch stärker die Opferperspektive in den Fokus zu nehmen. In diesem Sommer nun werden Holocaust-Forscher aus der ganzen Welt zum ersten Mal überhaupt in Europa ihren Kongress Lessons and Legacies abhalten, auf Einladung des IFZ in München. In den 70 Jahren, auf die es nun zurückblickt, hat das Institut sich gewandelt, attestiert der Kulturwissenschaftler Nikolaus Berg vom Leipziger Dubno-Institut für jüdische Geschichte und Kultur in Leipzig.
Am Beginn wurde vor allen Dingen Widerstandsthemen auf die Agenda gesetzt. Heute haben wir dort ein etabliertes Zentrum für Holocaust-Studium, das international vernetzt ist und auf der Höhe der internationalen Forschung steht.
Nikolaus Berg hat in einer umfassenden Studie aufgearbeitet, wie sich westdeutsche Historiker nach dem Krieg an das Thema Nationalsozialismus herantasteten. Das IFZ war 1949 gegründet worden, um eine jüngere Vergangenheit zu erforschen, von der die Universitäten lieber die Finger ließen. Etwa die Biografien von NS-Tätern. Die Gutachten zu den Angeklagten der Frankfurter Auschwitz-Prozesse in den 60er Jahren stammten aus dem Münchner Institut. Die große Übersichtsstudie sucht man in den Anfangsjahren des IFZ vergeblich. Dazu Magnus Brechtgen, der stellvertretende Direktor.
Das war sozusagen die Kernarbeit des Instituts für Zeitgeschichte, das damals auch sehr wenig Personal hatte. Also insgesamt waren da 12 Personen beschäftigt und in den Jahren so von 59 bis 62 sind ungefähr 3000 Gutachten erstellt worden von einem halben Dutzend Personen im Kern, muss man sagen. Das heißt, es gibt eine intensive Beschäftigung an sich mit spezifischen Detailthemen, aber es gibt kein Großwerk und keine Großanalyse aus der Zeit heraus.
Doch in seinen Anfangsjahren wurde das IFZ ausgerechnet zum Spielball der alten Reichseliten. Willi Winkler, Journalist der Süddeutschen Zeitung, hat ein Buch über die personellen NS-Kontinuitäten in der jungen Bundesrepublik geschrieben.
Nicht ohne Grund bekam das Institut sehr früh den Beinamen Institut zur Förderung des Nationalsozialismus, weil ehemalige Nationalsozialisten dort tätig waren. Zwei spätere Chefs waren NSDAP-Mitglieder, aber vor allem die Wehrmacht, die ehemalige Wehrmacht hat ihre Geschichte dort schreiben können.
Zum Beispiel ein gewisser Hermann Förtsch. Dieser Mann war General unter Hitler und war zwar von den Amerikanern freigesprochen worden, nun aber arbeitslos. Wie gut für ihn, dass nach dem Krieg ein alter Kamerad an ihn dachte. Reinhard Gehlen, Chef einer Geheimdienstorganisation im Auftrag der Amerikaner, die später den Namen Bundesnachrichtendienst bekommen sollte. Gehlen war nicht nur sehr daran interessiert, die Unschuld der Wehrmacht an Kriegsverbrechen zu beweisen, sondern auch gut vernetzt mit der CSU, die maßgeblich für die Finanzierung des in Bayern ansässigen IFZ sorgte. Dort platzierte man auf Gehlens Bitte hin Hermann Förtsch.
Also er hatte keinerlei wissenschaftliche Qualifikation, davon spricht er selber, aber sein Vorgesetzter, beziehungsweise der im Institut Vorgesetzte Hans Speidel, sagt, das ist eine ideale wissenschaftliche Fachkraft, also was glatt gelogen ist, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Und er bearbeitet für uns dieses Detail, wie die Wehrmacht von Hitler geknechtet wurde.
Erzählt Willi Winkler, der Zugang zum Nachlass Gehlens hatte. Der Vorgesetzte Hans Speidel war übrigens Adjutant unter Erwin Rommel. Der heutige Direktor am IFZ, Andreas Wirsching, hat Vorbehalte gegenüber der damaligen Studie und ihrem Autor Förtsch. Wäre es heute möglich, dass ein General die Geschichte seiner eigenen Armee schreibt? Klare Antwort.
Nicht im Institut für Zeitgeschichte. Das wäre kaum vorstellbar.
Gleichzeitig grenzten die neuen deutschen Zeithistoriker jüdische Kollegen aus. Etwa den Wiener Emigranten Raul Hilberg und seine Untersuchung Die Vernichtung der europäischen Juden. Er analysierte etwa die Akten der Reichsbahn, um den Eifer der kleinen Beamten bei der Judenvernichtung nachzuweisen. Heute ist es ein Standardwerk. Gutachten des IFZ in den 60er und auch in den 80er Jahren rieten interessierten Verlagen allerdings ab von einer Übersetzung. Nikolaus Berg.
In den 60er Jahren lautete die Argumentation erstaunlicherweise, es ist zu spezialistisch und wir sind selbst dabei, etwas Entsprechendes zu schreiben. Und in den 80er Jahren heißt es fast so ein bisschen wie spiegelbildlich, wir wissen das doch alles jetzt schon längst. Das Buch sei gar nicht mehr auf dem Stand der Forschung.
Erst nachdem der Fischer Verlag schließlich 1990 das Werk übersetzt hatte, kam dann die deutsche Geschichtsforschung auf den Stand Raul Hilbergs und dessen Erforschung des Holocausts als ein von der breiten Gesellschaft getragenes Verbrechen. Mitschuldig an dieser Verzögerung waren auch die Gutachter vom IFZ. Den Grund für ihre Ablehnung sieht Berg darin, dass sie Konkurrenz für ihre Forschung fürchteten. IFZ-Direktor Andreas Wirsching ist anderer Meinung.
Ich glaube sehr viel stärker, dass es gewissermaßen eine epistemologische Vorstellung gewesen ist. Dass man gedacht hat, jemand, der jetzt wie Josef Wulff oder Saul Friedländer oder eben auch Raul Hilberg unmittelbar biografisch betroffen ist vom Holocaust, der könne nicht wirklich dementsprechend, was man als wissenschaftlich objektives Arbeiten damals verstanden hat.
Im Umgang mit jüdischen Historikern steht das IFZ paradigmatisch für die bundesdeutsche Geschichtswissenschaft. Der aktuelle Direktor Andreas Wirsching denkt darüber nach, die Geschichte des Instituts aufarbeiten zu lassen, von externen Forschern, aber mit Unterstützung durch die hauseigene Infrastruktur. Nikolaus Berg würde diesen Schritt begrüßen.
Die Geschichte als Ganze, die muss noch erzählt werden. Und ich bin der Meinung, dass das Institut für Zeitgeschichte dabei natürlich ein eigenes Interesse haben sollte, daran beteiligt zu sein, dass das auf einen guten Weg kommt.
Tobi Krone über das Institut für Zeitgeschichte.